schnell einen Schluck von meinem Tee. Ich bin leider seit gestern ein bisschen erkältet. Man hat es vielleicht auch ein bisschen gehört beim Singen. Ich tue mir ein bisschen schwer, aber ich hoffe, es geht über die Predigt. Ich lebe in einer Hoffnung. Die Bibel spricht von dieser Hoffnung und diese Hoffnung hat Gott in mein Herz gepflanzt und hat sie mir offenbart. Und es ist die Hoffnung, dass Jesus eines Tages wiederkommt und dass eines Tages das Reich Gottes für immer bestehen wird und dass diejenigen, die zu Gott gehören, bei ihm sein werden. Amen. Ich wünsche mir wirklich für jeden von euch, dass ihr diese Hoffnung in eurem Leben tragt. Wisst ihr, ich habe vor ein paar Jahren, wenn mir Leute erzählt haben oder wenn ich die Bibel gelesen habe, wo Sachen drinstehen wie ohne Unterlass zu beten, ja, wo Sachen drinstehen wie Tag und Nacht über Gottes Wort nachzusinnen, immer in Gemeinschaft mit ihm zu sein. Ich habe das für eine Utopie gehalten. Ja. Ich habe gesagt, das ist übertrieben gemeint. Aber ich habe so gemerkt, wie Gott in den letzten Jahren bei mir so viel verändert hat und ich jeden Tag in dieser Hoffnung lebe und jeden Tag an diese Hoffnung denke und mich jeden Tag an dieser Hoffnung freuen kann, weil es nicht nur eine Hoffnung ist, die vage ist, sondern es ist eine Hoffnung durch Glaube und Glaube ist eine feste Zuversicht. Und ich wünsche dir so sehr, dass du diese feste Zuversicht hast in deinem Herzen. Dass du nicht ein Mensch bist, der, wie die Bibel sagt, sein Haus auf Sand baut. Und wenn ein Sturm kommt, dann, oh, ich weiß nicht mehr. Und oh, stimmt das alles noch? Und rettet mich Gott? Sondern, dass dein Haus festgebaut ist. Und dass du einen festen Stand hast. In dieser Hoffnung. Jesus wird kommen. Und mit ihm wird unsere Hoffnung kommen. Und wird unsere Erlösung kommen. Die Hoffnung liegt in der Ewigkeit. Die Bibel sagt, wer nur in diesem Leben auf Jesus hofft, der ist der Ärmste unter den Menschen. Wer nur in diesem Leben darauf hofft, dass irgendwas Gutes widerfährt, Markus hat es schon gesagt, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, FFE, ne? Wer nur in diesem Leben hofft, dass ihm was Gutes widerfährt, der ist der Ärmste unter den Menschen. Das sagt die Bibel. Weil es komplett am Ziel vorbeigeht. Das, was wir hier erleben, liebe Geschwister, das ist nur ein Vorgeschmack vom wirklichen Leben. Dessen bin ich mir 100% bewusst. Alles Schöne, was ich hier erlebe, alle schöne Gemeinschaft untereinander, wird 100-fach besser sein in der Gegenwart Gottes, weil es keinen Streit geben wird, keinen Neid, es wird keine Zwietracht geben, es wird nur Einigkeit geben in Gott. Meine Hoffnung liegt nicht im Irdischen, sondern in der Ewigkeit. Das Thema heute ist ein Thema, das für heute gedacht ist. Bitte nimm dieses Thema nicht als ein Thema, ja, das nehme ich jetzt in meine nächste Woche mit. Mir ist ganz wichtig, dass ihr dieses Thema an dem heutigen Tag für euch in Anspruch nehmt. Das Thema heute heißt, seid wachsam. Seid wachsam. Warum habe ich jetzt so angefangen? Wie passt das zusammen? Jesus spricht von seinem Kommen im Wort Gottes. Und er spricht davon, dass unglaublich viele Dinge passieren werden. Wir können das nachlesen. Wer sich wirklich mal mit Endzeit beschäftigen möchte, ich habe überlegt, ob ich heute über Endzeit predige. Ihr könnt nachlesen Daniel 10, Matthäus 24, Matthäus 25. Die Offenbarung. Ihr könnt Timotheus lesen, Thessalonicher. Ihr könnt 2. Petrusbrief lesen. Also es gibt so viele Aussagen in der Bibel über die Endzeit. Wir werden aber heute nicht so viel über diese letzte Zeit reden, sondern wir werden über uns reden, bevor diese Zeit kommt. Und dazu möchte ich bitte, dass ihr eure Bibeln aufschlagt, Matthäus 24, ab Vers 32. Und was ich heute machen möchte ist, ich möchte heute durch sehr viele Verse gehen. Wir haben heute einen extrem großen Text vor uns, den ich aber nicht ganz mit euch lesen werde, sondern ich werde versuchen, die wichtigsten Aspekte aus diesem großen Textabschnitt, der jetzt kommt, euch darzulegen und euch da drin zu zeigen, Was möchte Jesus uns sagen, wenn er sagt, seid wachsam, seid bereit? Ich war jetzt auf dem Ranger Camp und die Ranger haben ja dieses Motto, alle Zeit bereit für Jesus. Und das wünsche ich mir so sehr. Dass es nicht einfach ein Satz ist, den wir kennen, sondern dass alle Zeit bereit für Jesus bedeutet, ich bin jeden Tag zu jeder Stunde und zu jeder Minute bereit, dass Jesus jetzt kommen könnte und ich mit vollem Gewissen und mit reinem Gewissen und mit reinem Herzen sagen könnte, Jesus, ich bin dein. Das wünsche ich mir. Wir lesen Matthäus 24 ab Vers 32. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Er redet hier von den Dingen, die er angekündigt hat über die Endzeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Okay, Jesus sagt zunächst einmal, ihr seid nicht in einem Vakuum der Erkenntnis, sondern ihr habt die Fähigkeit, an dem, was ich euch gesagt habe, und ich habe euch eben einige Stellen gesagt über die Endzeit, wo auch Zeichen der Endzeit drin sind, Zeichen der letzten Tage, ihr habt die Möglichkeit, darauf zu achten, wann kommen die letzten Tage. Ich möchte gar nicht so viel darüber jetzt philosophieren oder überlegen. Meine Ansicht ist, dass wir in den letzten Tagen leben. Nicht nur in der Endzeit, weil die Endzeit startete mit der Himmelfahrt Jesu, sondern in den letzten Tagen, wie die Bibel es sagt, wo es schlimmer und schlimmer wird und wo ganz klar sein sollte, das Kommen Jesu lässt nicht mehr lange auf sich warten. Wann genau? Keine Ahnung, aber wir können die Zeichen erkennen. Wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Das sind alles keine schlechten Dinge. Ja? Essen, trinken, heiraten. Aber es bedeutet, sie haben halt ihr Leben so gelebt. Wer sich auskennt mit der Bibel, wer die Stelle schon gelesen hat, bei der Sintflut, die Menschheit war verdorrt, die war verdorben. Sie haben nur das getan, was Gott missfiel. Und trotzdem sagt Jesus hier ganz banale Dinge, wie sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließ sich heiraten. Das bedeutet, sie waren so beschäftigt, ja, in ihrem Alltag. Sie waren einfach in ihrem Alltag gefangen, Tag für Tag, haben einfach ihr Leben dahin gelebt, aber sie haben nicht daran gedacht, dass es einen Gott gibt, der das sieht, was sie tun und der sie urteilen wird. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Zu dem kommen wir später noch. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Okay, das ist mal der Grundstein, der für heute gelegt ist. Es geht um das Kommen Jesu. Ein ganz kurzer Abriss, was das bedeutet. Jesus kam auf die Erde, die meisten von euch wissen das, lebte hier als Mensch, starb am Kreuz, damit wir eine Versöhnung mit dem Vater haben, damit er das Opfer ist, das Gott wohlgefällig war, das Gott verlangt hatte für unsere Schuld. Und Jesus hat sich selbst das Opfer hingegeben, damit wir keine Opfer mehr bringen müssen, sondern damit wir frei sind. Und er starb am Kreuz und er war 3 Tage lang tot. Und nach 3 Tagen stand er von den Toten auf durch die Kraft Gottes und fuhr in den Himmel zum Vater. Und damit war es nicht vorbei, sondern er hat angekündigt, ich bin zwar jetzt weg von euch, ich habe euch den Heiligen Geist gegeben als Tröster, aber ich komme wieder. Beim ersten Mal kam ich in Schwachheit und als Mensch. Beim zweiten Mal komme ich mit dem Schwert im Mund. Beim zweiten Mal komme ich mit meinen Heerscharen. Beim zweiten Mal komme ich als Kämpfer. Und beim zweiten Mal wird es eine Schlacht geben. Und die werde ich gewinnen. Und dann ist es vorbei. Die Frage ist, sind wir bereit, dass diese Schlacht beginnen kann? Sind wir bereit? Und die Bibel spricht von Bereitschaft in verschiedenen Stellen. Die Waffenrüstung zum Beispiel ist auch ein Akt der Bereitschaft. Eine Rüstung anzuziehen und bereit zu sein für den Kampf. Sind wir bereit für diesen geistlichen Kampf, der passiert und wir vielleicht noch gar nicht realisieren, dass er gerade schon läuft und der noch viel stärker passieren wird? Ich frage dich das. Bist du bereit, wirklich in Verfolgung zu kommen? Bist du bereit, ausgestoßen zu werden von dieser Gesellschaft? Denn das ist es, was die Bibel sagt. Das wird passieren. Ich finde es sehr interessant, dass du, Markus, das so angesprochen hast mit diesem, ja, auf was hoffen wir denn? Um was geht es uns? Und du kannst gefangen sein in diesem Denken, wie Markus es gesagt hat. Sobald ich Christ bin, ist alles gut. Aber die Bibel spricht davon, dass wir tatsächlich viel Segen bekommen, dass Krankheiten geheilt werden, dass Tote auferstehen. Das sollen wir alles erleben. Das sollen wir erleben. Aber die Bibel sagt auch, dass wir in Verfolgung kommen werden. Wenn wir wirklich das leben, was Gott möchte. Natürlich, wenn wir lauwarm sind, werden wir uns immer anpassen können. Es gibt zu viele Chamäleon-Christen, wisst ihr? Chamäleon-Christen, die sich überall anpassen können und nie als Christen auffallen, weil sie immer in die Gesellschaft und in das Umfeld hineinrutschen, in dem sie sind. Jesus war nicht so einer. Jesus hat sich gar nicht angepasst. Die Propheten waren nicht so. Die haben sich nicht angepasst. Und ich wünsche mir so sehr für uns, dass wir unabhängig von der Meinung anderer das leben, was Gott möchte, damit wir bereit sind. Okay, er sagt, ich komme. Ja, und ihr wisst nicht, wann ich komme, aber ihr könnt Zeichen erkennen. Und dann kommen drei Gleichnisse. Das erste Gleichnis ist das Gleichnis vom treuen, bösen Knecht. Das zweite ist das Gleichnis von den törichten und klugen Jungfrauen. Und das dritte ist das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern. Und mir ist so aufgefallen, Jesus spricht in diesen Gleichnissen immer von denselben Dingen. Er spricht davon, dass wir bereit sein sollen. Und er nimmt drei Gleichnisse. Versteht ihr? Jesus, er spricht zu seinen Jüngern, ja, er spricht nicht zu einer großen Menge, sondern er spricht zu seinen Jüngern hier. Und er kommt zu ihnen und sagt, okay, ich erkläre es euch. Und er nennt ein Gleichnis von einem Knecht. Ein Herr hat gesagt zu seinen Knechten, ich setze euch über meine Leute und ihr sollt sie versorgen und ihr sollt ihnen zu essen geben und ihr sollt es gut verwalten, was ich habe. Und der eine Knecht, der tut das und er wird einen Lohn empfangen, wenn sein Herr wiederkommt. Und der andere Knecht, der sagt in seinem Herzen, mein Herr kommt noch lange nicht. Und er fängt an, seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen. Und dann kommt irgendwann der Herr eines Tages, wenn er es nicht erwartet, zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm seinen Teil geben bei den Heuchlern. Und da wird sein Heulen und Zähne klappern. Okay, Jesus erklärt dieses Gleichnis, ja? Und dann sagt er, okay, damit ihr das wirklich versteht, gebe ich euch noch ein Gleichnis. Und er sagt, es gab 10 Jungfrauen. Und sie geben einem Bräutigam entgegen, abends, und sie haben Öllampen dabei. Und 5 von diesen 10 nehmen zwar ihre Lampen mit, die leuchten auch, aber sie nehmen kein Ersatzöl mit. Und 5 andere, die waren klug, die nehmen noch Ersatzöl mit und kaufen das vorher. Und dann wird die Nacht lang und der Bräutigam kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht und sie schlafen ein. Und plötzlich rufen Leute, der Bräutigam kommt und die 5 Jungfrauen, die das Öl mitgehabt hatten, die sind sicher, weil sie wissen, okay, meine Lampe leuchtet noch, ich kann ihm entgegengehen. Ich kann noch diesen letzten Schritt, diese letzte Reise, diesen letzten Weg kann ich tun, weil ich habe Licht, ich habe genug Öl dabei. Und die anderen haben aber nicht genug Öl. Und sie realisieren es und sagen zu den anderen, bitte gebt uns was von eurem Öl, sonst schaffen wir es nicht. Und dann sagen die Jungfrau mit dem Öl, dann reicht es nicht mehr für uns. geht zum Händler und kauft euch selber welches. Und sie rennen zum Händler und kaufen sich Öl. Und als sie wiederkommen, ist es zu spät. Die Türen sind verschlossen und sie kommen nicht mehr zum Bräutigam. Und als Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, sagt er zu seinen Jüngern, damit ihr es wirklich, wirklich versteht, was ich hier euch sagen will, gebe ich euch noch ein Gleichnis. Und er sagt, es war ein Mann, der hatte Knechte und er vertraute ihnen Vermögen an. Und dem einen gab er 10 Zentner und dem anderen gab er 5 Zentner. Ah, Moment, nein, nicht 10, 5, sondern 5 Zentner, 2 Zentner und dem dritten gab er 1 Zentner. So, und nach einiger Zeit, ja, sie verwalten das dann, jeder auf ihre Art und Weise. Und der Herr kommt wieder und zu dem mit 5 sagt er, nun, wie sieht es aus? Und der mit 5 sagt, ich habe weitere 5 dazu gewonnen. Mit den 5 Zentnern, die du mir gegeben hast. Und der Herr sagt, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen und ich will dich über vieles setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Und genauso läuft es auch bei dem mit 2. Der legt nochmal 2 hin und sagt, hier, ich habe deine Zentner verwaltet und ich habe was dazu gewonnen. Und der Herr sagt, das hast du gut gemacht. Und er lädt ihn ein zu sich. Und der dritte sagt, ja, Herr, ich wusste, du bist ein harter Mann und du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast und ich fürchte mich und ich ging hin und ich verbarg deinen Zentner in der Erde und hier hast du deinen Zentner wieder. Und dann wird dieser Herr richtig wütend und sagt, du böser und du fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht gestreut habe. Ja, hättest du mein Geld zu den Wechslern geben können, hätte ich wenigstens Zinsen bekommen. Aber du hast es einfach nur vergraben. Also nahm er ihm den einen Zentner ab, den er hatte, und gab es dem, der 10 hatte. Und den unnützen Knecht warf er hinaus in die Finsternis, wo Heulen und Zähne klappern ist. Das sind die 3 Gleichnisse. Und ich habe mir so überlegt, warum sagt Jesus 3 Gleichnisse zu diesem Thema? 3 Stück. Normalerweise, wenn was wirklich wichtig ist, zum Beispiel das Reich Gottes, ich glaube, da gibt es 5 Gleichnisse in der Bibel. Aber das ist auch wirklich was Wichtiges, dass wir verstehen, was ist das Reich Gottes. Es gibt Themen, da hat er nur ein Gleichnis genannt. Und hier nennt er 3 Stück zum selben Thema. Das hat mir so ein Warnsignal gegeben. Jesus will uns hier was sagen. Er will, dass wir das verstehen. Und ihm ist es unglaublich wichtig, dass wir wachsam sind und dass wir bereit sind. Wichtig sind auch die Adressaten. Die Adressaten sind Gläubige, die ihn kannten, also seine Jünger. Die kannten ihn sehr gut und trotzdem sagt er zu ihnen, seid wachsam. Wisst ihr, wir brauchen das nicht Leuten predigen, die keine Christen sind. Die brauchen wir nicht sagen, seid wachsam. Man, worauf sollen sie denn wachsam sein? Dass Jesus kommt? Sie glauben ja nicht mal an ihn. Diesen Leuten müssen wir erst das Evangelium erzählen und sie müssen zum Glauben kommen. Lass dich nicht verirren. Lies nicht immer über Stellen drüber, wo du sagst, ja, das gilt ja nicht für mich. Fakt ist, die meisten Stellen, die hart sind in dem Neuen Testament, gelten für Christen, nicht für Nichtchristen. Die meisten herausfordernden Stellen im Neuen und im Alten Testament gelten für Gläubige. Die höchste Strafe empfangen nicht Menschen, die nicht gläubig waren, sondern Menschen, die es hätten wissen müssen und es nicht getan haben. Die empfangen die härteste Strafe. Zum Beispiel Lehrer, die Menschen in die Irre führen. Die eigentlich die Wahrheit wissen, die das Wort Gottes kennen, aber Menschen in die Irre führen, empfangen ein sehr hartes Urteil, sagt die Bibel. Diese Sachen sind also besonders für uns Gläubige. Und jetzt möchte ich in diesen 3 Gleichnissen 3 Punkte rausarbeiten, die wichtig sind und die essentiell sind, wo Jesus sagt, das sollt ihr beachten, das will ich euch hier mitgeben zu dem Thema, ihr sollt bereit sein. Okay. Der erste Punkt, und diese Punkte sind in Übereinstimmung in allen 3 Gleichnissen. Der erste Punkt ist der Punkt, die Beziehung zu Jesus äußerlich und innerlich. Das möchte ich erklären. Im ersten Gleichnis haben wir Knechte. Es sind alles Knechte, die hier genannt sind. Sowohl der treue als auch der böse Knecht. Sie haben also einen äußeren Titel. Jeder von außen würde sagen, das ist ein Knecht von diesem Herrn. Das wissen sie. Vielleicht haben sie bestimmte Kleidung gehabt oder ein bestimmtes Mal. Aber jeder wusste, das ist ein Knecht von diesem Herrn. Der arbeitet auf seinem Hof, der arbeitet in seinen Häusern. Der gehört ihm. Alle von denen unabhängig davon, was sie erstmal tun. Dann wird aber beschrieben, dass es einen Knecht gibt, der tut, was der Herr möchte, und von dem anderen wird gesagt, er war böse in seinem Herzen. Er sagt sich selber in seinem Herzen Dinge, die der Herr nicht möchte. Wir sehen hier einen Unterschied, einen ganz klaren Unterschied zwischen einem äußerlichen Titel, vielleicht sogar einem Aufenthaltsort. Das heißt, ich habe es auf dem Camp zum Beispiel auch geprägt, auf dem Ranger Camp, am ersten Abend, echt sein. Wenn du ein Auto, wenn du ein Mann bist, der in eine Garage geht, bist du nicht automatisch ein Auto, nur weil du in einer Garage bist. Wenn du Geräusche machst wie ein Auto, bist du nicht automatisch ein Auto, nur weil du Geräusche machst wie ein Auto. Wenn du dich bewegst oder versuchst zu bewegen wie ein Auto, bist du kein Auto. Das heißt, es sind tatsächlich Knechte. Sie haben tatsächlich den Auftrag zu arbeiten für den Herrn, aber in ihrem Herzen gibt es einen Unterschied. Wir reden hier von Identität. Und die Bibel sagt, eine äußere Identität gilt bei mir null. Das sagt Gott. Ich achte nicht mehr, was die Menschen sagen, wer du bist. Das Ansehen der Menschen ist mir egal. Ich sehe in dein Herz. Und das ist sehr wichtig, denn es wird in dieser Welt Pastoren geben. Es wird in dieser Welt Älteste geben. Es wird Prediger geben. Es gibt Wunderheiler, die in die Hölle kommen werden. Sie sind äußerlich zwar mit einem Titel besehen. Sie tun auch bestimmte Dinge, dazu kommen wir später auch, wo Jesus sagt, viele werden sagen, Herr, Herr, wir haben das getan und dies getan und jenes getan. Sie tun vielleicht Dinge, sie haben vielleicht eine Arbeit, die sie tun, aber in ihrem Herzen sieht es anders aus. Und ich möchte dir heute bei diesem Thema keine Angst machen, aber ich möchte dich sensibilisieren. Die Bibel sagt, wir sollen uns selbst prüfen. Prüft euer Herz. Was ist wirklich in deinem Herzen? Wisst ihr, diese Ehrlichkeit zu sich selbst musste ich lernen. Ich habe gelernt und ich lerne immer weiter, dass wenn ich zum Beispiel gesündigt habe, zum Beispiel gegen meine Frau, und das etwas im Geheimen war zum Beispiel, dass ich sofort, sobald ich die Kraft habe von Gott, das zu tun, und ich bete sehr intensiv für diese Kraft und ich versuche alles zu nehmen und all meine Kraft zu nehmen, um das zu tun, zu meiner Frau zu gehen, ihr das zu beichten, sie um Vergebung zu bitten und mit ihr zu beten. Warum? Weil ich sonst nach außen hin ein Bild schiebe an Karlin, an irgendwelche Leute, das nicht stimmt, weil in meinem Herzen sieht es anders aus. Die Bibel sagt, wenn du in den Gottesdienst gehst und du hast wieder etwas gegen deinen Bruder oder gegen deine Schwester, da ist irgendwas nicht geklärt, klär es zuerst. Meine nicht, dass du mir gefällst, wenn du in den Gottesdienst gehst, obwohl du lauter Sachen eigentlich in deinem Herzen hast, die nicht geklärt sind. Mit mir nicht, mit anderen Menschen nicht. Warum meinst du, sollte mir das gefallen? Dass du einfach nur hier sitzt, aber eigentlich sehe ich dein Herz und ich weiß, dass sieht es nicht gut aus. Es gibt diesen Vers, der Herr sieht das Herz und wir nehmen das oft positiv konnotiert. Das heißt, ja, zum Glück kennt der Herr mein Herz. Ich möchte dir sagen, ja, wir können wirklich von Glück reden, dass Gott unser Herz kennt, denn er kennt auch unsere verborgensten Wünsche und unseren Geist. Der Römerbrief spricht davon eben mit Gesetz und Geist und Fleisch und Geist, das eben nach unserem Geist beurteilt wird. Ja. Aber nimm diesen Vers auch als Warnung, denn Gott sagt auch, ich kenne alles. Ihr kennt die Geschichte mit Kain und Abel. Kain meinte, er kann irgendwas verstecken vor Gott. Er hat Gott angelogen, er hat gesagt, bin ich der Hüter meines Bruders? Was weiß ich, wo mein Bruder ist? Obwohl Gott ganz genau gesehen hat, was er getan hat. Und so sind wir auch. Wir kommen in den Gottesdienst und wir reden uns selber ein, ja, ich muss diese Dinge nicht klären, sondern wenn ich in den Gottesdienst gehe, klärt Gott das für mich. Hier werde ich verändert und dann ist es danach gegessen. Gott sagt was anderes. Gott sagt, er möchte, dass ihr euer Herz öffnet und rein macht. Wir gucken mal in die Offenbarung, Offenbarung 3. Und es ist sehr interessant, was dort geschrieben steht. Es sind die sieben Sendschreiben, über die will ich jetzt gar nicht lange reden, da gibt es sehr viele Auslegungen für die sieben Sendschreiben. Aber es gibt eine Gemeinde, an die Johannes schreibt, und das ist die Gemeinde in Sardes. Offenbarung 3, Abvers 1. Dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ihr könnt nachlesen, was die sieben Geister und die sieben Sterne und die sieben Leuchter sind. Das wird erklärt, zwei Kapitel vorher. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tu Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Ja, das ist immer die Diskussion, auch die ich oft höre. Werke, Glaube. Ja, muss ich nicht nur glauben? Muss ich nicht nur eine Identität haben und ich bin gerettet? Er spricht hier von Werken. Und auch die Bibel spricht davon, dass du nicht Glaube und Werke trennen kannst. Das funktioniert nicht. Römerbrief sagt, gerecht allein aus Glauben. Hebräer und Jakobus sagen, ja, aber zum Beispiel Abraham wurde gerecht aus seinen Werken, die aus seinem Glauben kamen. Nicht einfach nur aus Glauben. Es spielt zusammen. Und Gott warnt uns hier ganz klar und deutlich, dass er sagt, hey, ich kenne deine Werke, ich kenne zwar deinen Namen, den du hast, aber du bist tot. Und ich habe deine Werke als nicht gut empfunden. Du hast ein Problem. Wenn es bei dir so aussieht, möchte ich dir zusprechen, das Problem wurde von Jesus beseitigt, aber nicht automatisch, sondern wenn du dich zu ihm wendest und sagst, ja, ich erkenne, in meinem Herzen sieht es eigentlich nicht gut aus. Und eigentlich bin ich auf falsche Wege geraten. Komm zu Jesus und er kann dich verändern. Er kann dich verändern, wenn du mit aufrichtigem Herzen kommst. Natürlich, wenn du kommst, weil du willst, dass es dir besser geht, weil dein Gewissen gestillt wird, das ist der falsche Ansatz. Aber zu kommen, weil du willst, was Gott will und weil du bei Gott sein willst, wird dich verändern. Er wird dich verändern. Okay, im zweiten Gleichnis haben wir Jungfrauen. Selbes Spielchen. Es sind alles Jungfrauen, die berufen sind, zum Bräutigam zu gehen. Alle 10 haben erstmal einen äußerlichen Auftrag und einen äußerlichen Titel. Sie sollen zum Bräutigam entgegengehen. In Matthäus 22 lesen wir ein Gleichnis von einer Hochzeit oder einer Feier, wo auch Menschen eingeladen werden. Und die eingeladenen Gäste kommen aber nicht, weil sie so viel zu tun haben. Und dann lädt der Herr andere Gäste ein, einfach auch von der Straße. Und am Ende dieses Gleichnisses sagt Jesus, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Ich will jetzt gar nicht groß über Prädestination und sowas reden, aber was wir hier lesen ist, viele haben den Ruf und haben den Auftrag und haben auch den Titel, dass sie berufene Menschen sind, dass sie gerettete Menschen sind. Aber nur weil du berufen bist, bist du nicht auserwählt. Nur weil du einen Ruf hast und weil du die Wahrheit kennst, bist du nicht gerettet. Die Frage ist, lebst du das oder lebst du es nicht? Das ist die Aussage der Bibel. Wir kommen nicht drum rum zu sagen, das, was Gott von uns möchte, ist allumfassend. Es umfasst den gesamten Mensch. Nicht nur das Denken, nicht nur das Gefühl, sondern Denken, Wollen, Fühlen, Handeln, alles. In allem sollen wir ihm nacheifern. Klammere nicht Bereiche aus. Ich weiß, dass oft Gefahren sind, auch durch Erfahrungen, dass zum Beispiel Werkgerechtigkeit entsteht. Ja, dass Menschen nur noch auf Werke gucken und sagen, naja, wenn du nicht diese Werke tust und nicht das tust und nicht das tust, bist du nicht gerettet. Ich möchte euch sagen, lest die Bibel dazu. Denn das Bild, das Gott uns gibt, ist so allumfassend und so ausgewogen, dass wir nicht vom Tellerrand fallen, auf keiner Seite, wenn wir uns an das Wort Gottes halten. Wir bleiben im Zentrum von dem, was Gott uns gesagt hat, nämlich, dass wir glauben sollen, dass wir lieben sollen und dass wir tun sollen, was er sagt und dass wir es können. Okay, im dritten Gleichnis haben wir diese Leute, die auch alle Knechte sind. Sie haben alle etwas bekommen, unterschiedlich viel, je nach ihrer Tüchtigkeit. Aber der eine war so heuchlerisch, dass er sogar dem Herrn gegenüber gesagt hat, ja, ich wusste, du bist ein harter Mann und ich wusste, du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Aber das war einfach heuchlerisch, das war einfach verlogen. Er wollte hier eine untertänige Geste machen und sagen, ja, ich wusste, du bist so hart, deswegen, ich habe so viel Ehrfurcht vor dir, deswegen habe ich mich nicht getraut, irgendwas zu tun. Das ist heuchlerisch. Wenn er seinen Herrn gekannt hätte, hätte er gehandelt wie die anderen. Das ist dieses, wenn die Menschen sagen werden, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geister ausgetrieben und haben wir nicht in deinem Namen dies getan? Und was wird Jesus sagen? Was wird Jesus sagen? Er wird sagen, hinfort mit euch, ich habe euch noch nie gekannt. Ich habe euch noch nie gekannt. Ihr seid nie meine Kinder gewesen. Nie. Dem Anschein nach vielleicht, ja, aber in eurem Herzen wart ihr nie meine Kinder. Nie. Auch wenn ihr das alles getan habt. Gott möchte, dass du dein Herz öffnest, heute. Und ich habe ganz bewusst gesagt am Anfang, diese Botschaft ist für heute. Denn Jesus kann morgen kommen. Er kann auch heute kommen. Er kann kommen, wann er will. Er wird keine Rücksicht auf dich nehmen. Das ist leider eine sehr harte Aussage. Er wird nicht warten, bis jeder von denen, die äußerlich Christen sind, endlich es geschnallt hat. Und dann kommt er, damit möglichst viele gerettet werden. Es gibt einen Tag und es gibt eine Stunde, die festgelegt ist. Die kennt der Vater im Himmel. Die ist festgelegt von Anfang an. Er wird keine Rücksicht auf dich nehmen und er wird nicht warten, sondern er kommt, wann er kommt. Und deswegen sagt er dir, sei bereit. Wie sieht es äußerlich aus? Wie sieht es innerlich aus? Beides soll stimmen. Beides soll stimmen. Wir sollen ein Licht sein, wie eine leuchtende Stadt auf erhobenem Berge. Aber wir sollen innerlich rein sein und voller Glauben und voll Zuversicht. Und mit reinem Gewissen. Das sagt die Bibel. Das sagt Gott. Und wenn das bei dir nicht der Fall ist, sage ich dir, das ist kein hoffnungsloser Fall, sondern Gott sagt, meine Gnade ist jeden Morgen neu. Der Morgen ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber die Gnade ist heute da für dich. Und wenn du es wirklich willst, dann komm heute zu Gott. Komm nach diesem Gottesdienst, zieh dich zurück, bete zu Gott, und sag, Herr, was stimmt nicht? Zeig es mir. Okay, das Zweite. Wir haben jetzt gesprochen über eine Identität, also einen Zustand. Jetzt reden wir über das, was sie getan haben. Im ersten Gleichnis, ja, sagt er, selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Okay, er sagt nicht, selig ist derjenige, wenn der Herr kommt, wo der Herr sagt, naja, ich kenne dein Herz. Du hast zwar jetzt nichts gemacht, aber ich weiß ja, eigentlich willst du es. Er spricht hier schon von äußerlichen Anzeichen. Er sagt, er sieht, der Herr kommt von Weitem und er sieht seine Knechte und er sieht seinen Knecht arbeiten. Er sieht einfach, okay, der schafft. Der macht genau das, was er ihm aufgetragen hat. Und er kommt und sagt, weißt du was, das hast du richtig gut gemacht. Das hast du richtig gut gemacht. Im zweiten Gleichnis, das mit dem Öl, das möchte ich kurz erklären. Ich habe mir extra noch so Öllampen angeschaut, wie die funktionieren und so weiter, aber das ist gar nicht so wichtig, sondern was viel wichtiger ist, ich habe mich zuerst gefragt, warum sind diese 5 törichten Jungfrauen so blöd und nehmen nicht ein bisschen Öl mit? Warum? Ich meine, die müssen ja keine literweise Öl da mitnehmen für so eine Öllampe. Das ist nicht so viel Öl, was du da brauchst. Warum nehmen sie es nicht mit? 2 Gründe. Erstens, sie wollten es nicht kaufen. Weil diese 5 törichten Jungfrauen haben gesagt, weißt du was, ich will schon zu dem Bräutigam, Aber also jetzt extra noch Öl kaufen, falls er doch später... Nein, das mache ich nicht. Ich gebe nicht extra. Ich hab schon Öl gekauft, das muss reichen. Das passt. Und mehr kaufe ich nicht. Mehr gebe ich nicht aus. Mache ich nicht. Und ich trage das schon gar nicht mit mir rum. Das ist ja voll nervig. Ich muss das dann die ganze Zeit mit mir rumtragen. Und ich will aber lieber so hübsch sein und nicht sowas irgendwie die ganze Zeit mithaben. Und ich will ja hübsch für meinen Bräutigam sein und so weiter. Und deswegen nehme ich jetzt kein Öl mit. Hier geht es darum, dass uns eine gewisse Bürde aufgetragen ist. Okay? Das heißt, die Bibel sagt, wer viel hat, dem wird viel gegeben. Das ist ein komischer Satz, weil manche sagen sich, hä, aber was ist das denn für ein Prinzip? Also ich dachte, Jesus kommt wegen den Bedürftigen, also wegen denen, die nichts haben und gibt ihnen viel. Also irgendwie die Letzten werden die Ersten sein und so weiter. Also wie passt das denn zusammen? Ja, er redet hier davon, wer nicht viel sich erarbeitet hat, bekommt noch mehr, sondern wer viel ertragen hat zum Beispiel. Wer viel Gemeinschaft mit mir hatte, wird noch mehr Gemeinschaft bekommen. Wisst ihr, bei dem Thema zum Beispiel Verdammnis, Hölle und so weiter, denken Menschen immer, das ist so unfair, dass er plötzlich Menschen da reinwirft und da reinwirft. Ich werde vielleicht demnächst in der Friedenskirche über Hölle mal predigen. Ich habe vor kurzem mit Wangen darüber gepredigt und da habe ich gesagt, wisst ihr, das mit der Ewigkeit ist nur eine Fortführung von dem, was die Menschen sowieso schon gelebt haben. Die Menschen, die hier auf der Erde ohne Gemeinschaft mit Gott gelebt haben, werden das halt für immer machen. Und die Menschen, die hier in der Gemeinschaft mit Gott gelebt haben, werden das für immer machen. Das ist keine Änderung des Zustandes, das ist einfach nur eine Festigung des Zustandes. Lasst uns das tragen, was Gott uns aufträgt. Lasst uns auf Nummer sicher gehen. Und nicht sagen, Minimal- und Maximalprinzip. Ich mache so wenig wie möglich, um so viel wie möglich zu erreichen. Das war mein Schulprinzip übrigens, im Abitur zum Beispiel. Einen Tag vorher lernen. Ja, da hat es gereicht. Ich meine, ja, irgendwie kommt man durchs Leben. Ja, es gibt viele Menschen, die kommen so durchs Leben. Möglichst wenig tun, möglichst viel nehmen und irgendwie kommt man durch. Das ist aber nicht so. Bei Jesus ist das nicht so. Ganz oder gar nicht. Das ist seine Botschaft. Ganz oder gar nicht. Nimm das, was Gott dir aufträgt. Weißt du, diese Jungfrauen, die das Öl gekauft haben, hätten sich auch denken können, ja, vielleicht brauche ich das ja gar nicht. Sie wussten ja nicht, ob sie dieses zusätzliche Öl, und Öl war jetzt nicht so billig, ob sie dieses zusätzliche Öl noch brauchen. Sie haben es trotzdem gekauft. Warum? Weil sie unbedingt, egal wann der Bräutigam kommt, aber sie wollten bereit sein. Ich sag dir, lieber eine Sache aus deinem Leben entfernen, als zu viele Sachen drin lassen, weil Jesus sagt, ihr wisst die Stellen, Hand und Auge und Fuß, wenn es dich zum Abfall verführt, es ist besser, du wirfst es weg, es ist besser, du hackst es ab, natürlich nicht im wörtlichen Sinne, sondern die Dinge, die Gefahren sind für dich, lieber tu sie weg, lieber nimmst du eine Bürde mehr auf dich, als dass du zu unachtsam warst und einschläfst wie diese ganzen Jungfrauen und dann nicht bereit bist. Und Jesus sagt, knallharte Botschaft, es kann sein, bestimmte Dinge in deinem Leben, du lässt sie zu, sie verwickeln dich, sie verstricken dich und wegen dieser einen Sache wird dein ganzer Leib in die Hölle geworfen. Das sagt Jesus. Er sagt, seid wachsam. Was in eurem Leben solltet ihr entfernen? Was in eurem Leben solltet ihr ertragen? Okay, drittens, da sehen wir von Früchten. Also hier beim ersten Knecht, da ging es ja darum, okay, er tut irgendwas, der tut nichts. Beim dritten Gleichnis, da gibt es nochmal so eine Abstufung. Also der eine hat viel bekommen, der gibt das Doppelte zurück. Und der zweite hat weniger bekommen, der gibt auch das Doppelte zurück. Und das ist auch wichtig, der Anteil ist immer derselbe. Es geht gar nicht darum, wie viel hat Gott dir gegeben. Ja, wie viel Begabung hast du? Oder? Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, was du bekommen hast, sollst du einsetzen. Gerade in Jugendarbeit zum Beispiel finde ich das ein ganz tolles Gleichnis, weil für mich die Jugendlichen so diese Zentner sind. Wenn ich in meiner Jugend 70 Jugendliche habe, habe ich 70 Zentner anvertraut bekommen. Wenn ich halt eine Jugend habe mit 20 Jugendlichen, habe ich halt 20 Zentner. Wenn ich ein Pastor wäre in der Gemeinde mit 30 Leuten, habe ich halt 30 Zentner. Wenn ich 200 Leute habe, habe ich halt 200 Zentner. Das ist egal. Jeder Zentner soll eingesetzt werden. Jeder Zentner wird verdoppelt. So ganz einfache Mathematik, ne? Jeder Zentner wird verdoppelt. Jeder Zentner bringt Frucht. Alles, was Gott uns gegeben hat, soll Frucht bringen für ihn. Das ist der einzige Grund, warum wir Begabung bekommen haben. Nur deswegen kann ich Klavier spielen, nur deswegen kann ich ein bisschen reden, nur deswegen kann ich keine Ahnung was. Ja. Nur deswegen, damit es Frucht bringt für ihn. Deswegen hat er uns das gegeben. Und er sagt, wenn du sagst, ich mach das nicht. Also ich habe zwar tolle Sachen von Gott bekommen, aber die benutze ich für mich und nein, ich mache damit nichts und ich lasse es ruhen. Das ist gefährlich. Es geht gar nicht um Ackern und um irgendwas, sondern es geht um so eine Einstellung dieses Knechts, der sagt, ja, der Herr hat mir was gegeben, aber reicht es ihm nicht, wenn ich das einfach zurückgebe? Reicht es nicht, wenn ich das irgendwie aufbewahre? Ich frage mich, was hat denn der Knecht die ganze Zeit gemacht? Ich meine, die haben ja dafür gearbeitet. Die haben es ja nicht auf die Bank gebracht, sondern die haben ja wirklich gearbeitet mit diesem Geld. Die haben es eingesetzt und haben da mehr rausbekommen. Was hat denn der Knecht die ganze Zeit gemacht? Wahrscheinlich dasselbe wie der erste Knecht. Der das hat vergraben, hat es vergessen, hat vor sich hingelebt. Dann kommt der Herr, er gräbt schnell wieder aus und sagt, habe ich zwar vergessen gehabt, aber hier hast du es wieder. Lasst uns für Gott leben. Im Gehorsam. Die Bibel sagt im Römerbrief, wir sind von der Knechtschaft der Sünde in den Dienst des Gehorsams gekommen. Nicht Anarchie, nicht ich mache es, was ich will, sondern Gott hat uns was aufgetragen, was wir tun sollen. Und er hat dir etwas gegeben. Und ich glaube, viele von uns wissen, hey, eigentlich sollte ich etwas einsetzen in meinem Leben. Ich sage es immer wieder, am liebsten oder einer meiner Lieblingseinsatzmittel ist Geld. Ich finde, Geld ist so easy zum Evangelisieren. Unglaublich. Das ist eines der einfachsten Mittel, wie du evangelisieren kannst. Du gibst jemandem Geld und plötzlich ist der happy und er fragt dich, warum. Und du kannst sofort auspacken. Ich war gestern einkaufen und habe ich für die Frau hinter mir ihren Einkauf mitbezahlt. Und das habe ich ein paar Mal schon gemacht. Das ist wirklich lustig. Die Leute gucken dann immer. Und dann warten sie immer, bis dann die ersten Sachen von ihr drüber gezogen werden. Dann, nein, stopp, Moment, das können sie doch nicht machen. Und dann sage ich, wieso kann ich das nicht machen? Halt. Und dann fragen sie nach, ja, warum? Und warum bezahlen sie einfach meinen Einkauf? Sie kennen mich doch gar nicht. Oder Trinkgeld geben, ja. Ich gebe im Restaurant, versuche ich immer, so viel Trinkgeld zu geben, dass die Bedienung überrascht ist. Ich versuche sie zu überraschen mit Trinkgeld. Wir haben auch schon mal im Restaurant einen anderen Tisch mitgezahlt. Anonym. Und haben dann statt der Rechnung eine Serviette mit Johannes 3, Vers 16 bringen lassen. So. Und das ist so einfach. Versteht ihr? Das ist so einfach. Aber oft sagt uns der Heilige Geist, hey, hier hast du eine Möglichkeit. Weißt du, ich stand da an der Kasse, ich habe nicht groß evangelisiert dann, das muss ich auch noch üben. Ja? Also wir dürfen wachsen da drin. Wie soll ich dann weitermachen, wie soll ich weiterreden? Ja? Oft sage ich ganz wenig dazu. Eine Kassiererin zum Beispiel, der bringe ich jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, Pralinen mit. So eine ältere Dame. Und die kennt mich jetzt schon und die weiß schon, wenn ich komme, liegt immer eine Pralinenschachtel bei meinen Sachen dabei, auch wenn ich mir nur eine Cola-Dose kaufe, aber ich kaufe ihr immer eine Pralinenschachtel mit. Und sie hat immer gesagt, oh, und ich werde doch fett und das können sie nicht machen. Und dann sage ich, ja, sie brauchen nur sagen, dass sie was anderes wollen. Wenn es ihnen nicht schmeckt, dann bringe ich ihnen was anderes. Aber ich bringe ihnen was mit. Und das ist so einfach. Aber wir müssen sensibel sein für den Heiligen Geist. Wir stehen oft doch in solchen Situationen, nicht wahr? Wir sind doch oft in solchen Situationen und wir haben so einen coolen Einfall eigentlich oder so einen Drang. Hey, geh auf diese Person zu. Geh zu der hin. Sagt er das? Sagt er dieses Bibelwort? Gib dem das. Gib dem Geld. Was weiß ich? Hilf ihm. Ja. Lass uns das tun. Nicht so lange nachdenken. Nicht, ja, ist es jetzt wirklich gut? Ja, was passiert denn? Wenn ich jetzt der Frau den Einkauf mitbezahle, ich glaube nicht, dass das ein Eindruck vom Teufel ist, dass ich einer Frau ihren Einkauf bezahle. Und dann sagen wir, ja, vielleicht ist es einfach nur meine Spinnerei. Lasst uns lernen, wie der Heilige Geist zu uns spricht. Auf dem Ranger Camp haben wir so Hammer-Sachen erlebt vor ein paar Wochen, wo ich gemerkt habe, wie der Heilige Geist so unglaublich stark wirkt. Ein Junge kam zu mir, der hat einen Verband gehabt um den Daumen. Der hatte sich geschnitten und es hat sich entzündet. Und er kam zu mir und ich war richtig im Feuer des Heiligen Geistes. Ich habe für viele gebetet an dem Abend. Der kam zu mir mit zwei weiteren Teammitgliedern. Und ich hatte den Eindruck, wir legen jetzt alle zu dritt einfach unsere Hände auf. Ich wollte, dass die Kinder immer mitbeten, weil Kinder haben viel mehr Glauben als wir. Und wir legen die Hände auf und wir haben aufgelegt und gesagt, in Jesu Namen ist dieser Daumen geheilt. Amen. Und dieser Junge guckt mich an und flippt völlig aus. Fängt an zu weinen, ne? Und ich frage ihn, was ist los? Tut's noch weh? Und sagt, nein, tut nicht mehr weh. Macht so, fasst den Daumen an und sage ich, okay, du gehst jetzt zu deinem Teamleiter. Er nimmt den Verband ab und er soll drauf gucken. Ich glaube, das ist jetzt weg. Okay, nach 5 Minuten kommt er wieder. Linke Hand der Verband, rechts der Daumen, es war nichts zu sehen. Nichts. Keine Wunde, keine Entzündung, nichts. Da war nichts zu sehen. Und wir haben mehrere solche Sachen erlebt. Auch prophetische Worte habe ich gehabt. Aber wenn ich beim jeden fragen würde, soll ich jetzt wirklich die Hände auflegen oder soll ich es anders machen? Oder der Heilige Geist sagt dir, wie du es tun sollst. Tu es einfach. Ich glaube, wir haben nicht die Gefahr, dass wir zu viel falsche Dinge tun, wenn wir auf diese Eindrücke achten, sondern ich glaube, wir haben eher die Gefahr, dass wir gar nichts tun, oder? Es gibt Menschen, die haben die Gefahr, dass sie zu viel machen und dass sie falsche Dinge tun, dass sie anfangen, Menschen Halskrausen abzunehmen und ihre Köpfe hin und her und sagen, du bist jetzt geheilt und dabei ist er nicht geheilt. Wir müssen schon im Glauben tun und auch durch das Wirken des Heiligen Geistes und nicht, weil wir das jetzt gerne hätten. Aber ich glaube, wir haben nicht die Gefahr, dass wir zu viele Dinge falsch machen aus dieser Intuition des Heiligen Geistes heraus. Wir haben die Gefahr, wir machen zu wenig. Wie oft erleben wir denn Heilung in Gottesdiensten? Wie oft erleben wir denn prophetische Worte nach dem Gottesdienst, wo ein Bruder oder eine Schwester auf dich zukommt und sagt, ich habe ein prophetisches Wort für dich vom Heiligen Geist? Das erleben wir fast nie. Nicht, weil es nicht da ist, sondern weil wir es einfach nicht machen, weil es uns egal ist, weil wir nicht sensibel sind und weil wir es nie gelernt haben. Lass uns das tun, was Gott uns sagt. Lass uns das einsetzen. Es gibt Geistesgaben. Die Bibel sagt, wenn wir uns versammeln, hat jeder etwas. Jeder! Eine Auslegung, ein Wort, eine Zungenrede, eine Prophetie. Irgendwas hat jeder. Das heißt, Gott hat für jeden etwas bereitgelegt. Wir nehmen es halt nicht. Das ist unsere Sache. Ja, schade. Ja. Drittens, der Ausgang, also das Ende von dieser Geschichte. Erste Geschichte, der Knecht wird in Stücke gehauen. Zweite Geschichte, die 5 Jungfrauen bleiben ohne Licht draußen in der Nacht, in der Kälte. Dritte Geschichte, Finsternis, Heulen und Zähneklappern. Ich möchte ganz klar sagen, es gibt eine Hölle. Wir kommen nicht drum rum, wenn wir die Bibel lesen. Lest Matthäus 25. Matthäus 25, Ab Vers 31, da wird das Weltgericht beschrieben. Vers 41, er wird sagen zu den Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Wir kommen nicht drum rum, dass Jesus derjenige ist, der am meisten über Hölle gepredigt hat. In der ganzen Bibel. Es gibt niemanden, ich glaube sogar, dass Jesus mehr Aussagen über die Hölle gemacht hat, als alle anderen zusammen. Jesus war derjenige, der die Hölle gepredigt hat und gesagt hat, es gibt entweder oder am Ende. Und das möchte ich dir sagen. Es gibt am Ende nur Hü oder Hot. Nur Ja oder Nein. Es gibt keine Grauzone. Es gibt kein Fegefeuer. Es gibt kein temporäre Hölle 70 Jahre und dann bist du bei Gott. Es gibt es nicht. Es gibt am Ende 2 Seiten. Lest Matthäus bitte. Lest Matthäus 25 ab Vers 31. Lest das zu Hause und sagt mir, wie da noch eine Grauzone sein kann. Wenn Jesus selbst 2 Seiten macht und sagt, rechts, links. Rechts zu mir, links nicht zu mir. Punkt. Am Ende gibt es 2 Seiten. Die Frage ist, auf welcher Seite willst du sein? Und die zweite Frage ist, auf welcher Seite bist du? Fast jeder, wenn er das glauben würde, sagt, klar will ich auf der guten Seite sein. Natürlich. Aber ich bin dumm. Wenn ich das wirklich glaube, dass das existiert, will ich auf der guten Seite sein. Und trotzdem sind so viele nicht. Und trotzdem gehen so viele Menschen verloren. Jesus sagt, so viele werden verloren gehen. Wenige sind es, die wirklich auf diesem Weg bleiben, den ich für euch vorgesehen habe. Wenige sind es. Warum gehen so viele Menschen verloren? Weil irgendwann ist das Leben vorbei. Es gibt einen Schlusspunkt. Es gibt einen Punkt, wo wir keine Chance mehr haben zur Buße. Es gibt einen Punkt, wo Ende ist. Das ist der Tod, der erste Tod, oder es ist das Kommen Jesu, wie auch immer. Aber es gibt einen Punkt in deinem Leben, wo Schluss sein wird. Und ich sage dir, mach heute Klarschiff. Heute. Nicht morgen. Satan ist derjenige, der sagt, morgen. Mach morgen. Und morgen sagt er dir, mach morgen. Und dann sagt er dir, mach morgen. Und er sagt dir das so lange, bis du tot bist. Er sagt immer, mach morgen. Und am letzten Tag sagt er dir, es gibt kein Morgen mehr. Das ist das Problem. Das ist ein Riesenproblem. Die Bibel sagt in 1. Petrus 5, Vers 8, der Satan ist wie ein Löwe und er guckt, wen er verschlingen kann. Das sind wir. Er kreist um uns herum. Ja. Wie ein Löwe, wir können uns vorstellen, wie wenn hier ein Löwe vorbeilaufen würde, die ganze Zeit um diese Kirche herum. Und ständig schauen würde, kann ich den? Oh, der hat sich entfernt von der Menge, den nehme ich. Wie so ein wildes Tier, ja? Oh, der ist auf dem falschen Weg, den nehme ich mir. Deswegen hat Jesus das Bild genommen. Löwen nehmen sich die Tiere, die abseits sind, die auf dem falschen Weg gekommen sind, die sich verirrt haben. Die werden gerissen. Weil es gibt schwache Tiere in Herden, aber wenn sie eingewurzelt sind in die Herde, dann schützen die anderen dieses schwache Tier. Nur wenn dieses Tier auf den falschen Weg kommt, kann der Löwe es reißen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Jesus sagt, achte auf dein Herz. Äußerlichkeit zählt nicht. Äußerlichkeit entsteht durch Innerlichkeit. Das heißt, das Gesamtkonzept der Bibel, Werke und Glaube, ist beides wichtig. Innerlich glauben, trotzdem nach außen hin die Werke tun, weil sonst ist eins von beiden nicht echt. Ja. Sonst funktioniert es nicht. Und er sagt, bitte sei dir bewusst, es gibt ein unglaublich tolles Ende. Hey, ich hätte so Lust, mit euch allen ewige Gemeinschaft zu haben. Wisst ihr, ihr seid so einzigartig. Jeder von euch ist so einzigartig. Und ich hätte wirklich gerne eine ewige Gemeinschaft mit euch. Für immer. Und das wünsche ich mir. Nicht, weil ich selbstsüchtig bin, sondern ich wünsche es dir, dass du Gott wirklich kennenlernst und ihn findest und Klarschiff machst und weißt, ich bin gerettet. Denn es gibt auch ein anderes Ende. Und dann ist Schluss. Lass uns das ernst nehmen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, das du uns mitgeteilt hast. Ich danke dir, dass du so klar zu uns redest, Herr. Du verschleierst nichts, sondern du hast uns alles offenbart in deinem Wort. Und wir wissen, wo wir sein werden. Und wir wissen, was die Wahrheit ist. Und wir wissen, wer dein Sohn ist und wer der Heilige Geist ist. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du jetzt in unsere Herzen sprichst. Dass du uns zeigst, wo wir umkehren müssen, wo wir Buße tun sollen. Aber dass du uns auch Gewissheit gibst, dass wir uns nicht ständig selber anklagen und nicht ständig selbst kritisieren, sondern dass wir in eine Ruhe zu dir kommen und dass wir wach sind, Tag und Nacht, dass wir an dich denken, dass wir zu dir kommen. Herr, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass der Weg frei ist. Ohne Anstrengung, ohne unsere Leistung, sondern durch deine Kraft, Herr, und durch deine Liebe können wir dieses Ganze auf uns nehmen und können diese Kraft gebrauchen und können in dieser Kraft und in dieser Liebe leben, Herr. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du uns liebst und kennst. In Jesu Namen. Amen.